Ich halte heute eine Doppelpredigt, zwei in einer, dann haben Sie schon fürs nächste Mal eine halbe Predigt gespart. Nein, ich werde über den vorgeschlagenen Predigttext sprechen und dann an einem Punkt ein anderes Thema etwas tiefer ausführen. Der vorgeschlagene Predigttext steht in Jeremia 29, Verse 1, 4, dass es verschiedene sind, sehen wir gleich auch in der Präsentation. Am besten lese ich den Text einfach mal vor. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn ihr es wohl geht, so geht's euch auch wohl. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Und der Predigttext ist eigentlich schon eine Predigt an sich. Ich könnte jetzt hier Schluss machen und ihr hättet Wesentliches gehört. Also über manches muss man nicht viel Worte machen und muss ich aufpassen, dass ich das heute nicht tue. Ich möchte doch ein klein wenig noch zum Hintergrund ausführen. Diese Predigt oder besser diesen Brief schreibt Jeremia im Auftrag Gottes. Also entweder ist das von Gott oder Jeremia ist ein Spinner, der sich was einbildet und Stimmen hört. Entweder er hat höchste Autorität, weil das von Gott kommt, oder nicht. Und dann brauchen wir uns damit eigentlich nicht beschäftigen. Ich gehe aber von Ersterem aus. Jeremia war schon in jungen Jahren zum Propheten berufen worden. Lesen wir in Jeremia 1, Vers 6. Also der muss so jung gewesen sein, dass er wirklich Angst hatte, wegen seiner Jugend nicht für voll genommen zu werden, wenn er was sagt. Also vielleicht Teenager oder so. Und er blieb dann Prophet über einen langen Zeitraum, über 40 Jahre, während der Regierung der letzten vier Könige von Juda. Seine Weissagungen und Erlebnisse füllen das zweitdickste Prophetenbuch der Bibel, das später in 52 Kapitel eingeteilt wurde. Das ist also schon eine Menge Geschichte und eine Menge Prophetie. Wie kaum ein anderer Prophet erlitt er Unterdrückung und Anfeindung und erlebte am eigenen Leib den von ihm angekündigten Untergang des Reiches und die Wegführung. Alle Könige, mit Ausnahme Josias, hatten sich von Gott abgewandt und anderen Göttern zugewandt, bis Gott schließlich im Jahr 586 vor unserer Zeitrechnung das angekündigte Gericht über sie kommen ließ. Jerusalem und der Tempel wurden zerstört und die Überlebenden, besonders die Elite, wurden nach Babylon ins Exil weggeführt. Können wir nachlesen in 2. Könige 25 und 2. Chronik 26. Es ist wirklich eine harte Zeit gewesen. In Bezug auf die vor ihnen liegende Zeit schreibt er diesen Brief und macht ihnen damit Folgendes deutlich. Eure Gefangenschaft geht nicht schnell vorüber. Also das ist jetzt nicht mal quasi übers Wochenende und dann ist alles wieder gut. Kaum einer von euch, der jetzt in Gefangenschaft geht, wird das Ende der Gefangenschaft erleben. Deshalb richtet euch in dem Land und in der Stadt ein. Suchet der Stadt Bestes, wo ihr wohnen werdet, weil es auch euch dann gut geht. Rechnet aber bei allem damit, dass ihr gewiss wieder zurückgeführt werdet. Also werdet dort nicht insofern so heimisch, dass ihr euch da auflöst. Und Gott hat für die Zukunft Gedanken des Friedens für euch. Kehrt wieder zu ihm um und sucht ihn. Wenn wir uns dann fragen, was das jetzt für uns bedeuten kann, wir sind ja als Christen nun nicht gerade Verbannte oder im Exil, aber nach 1. Petrus 2, Vers 11 und Hebräer 13, Vers 14 sind wir doch Fremdlinge hier auf Erden. Es gibt ein Kirchenlied, was heißt, ich bin ein Gast auf Erden. Und andererseits haben wir eine himmlische Heimat, in die uns Gott holen wird eines Tages, was eine schöne Aussicht ist. Aber noch sind wir hier und solange wir auf dieser Erde leben, sollen wir der Stadt Bestes suchen, in der wir leben. Heute Morgen hat dann einer gesagt, na, das ist ja ein Vers für die Landtagswahl nächstes Wochenende. Kann man so sehen. Also suchet des Landes Bestes, in dem wir leben, denn wenn es ihm gut geht, geht es euch auch gut. Und ich denke, dass es eine Sache ist, die man mit Gebet angeben kann und Gott um seine Weisheit fragen. Wenn wir diese Verse auf uns beziehen wollen, eben heißt das, dass wir, solange wir auf der Erde leben, das Beste der Stadt suchen. Ich denke, was ist denn das? Was kann das Beste sein? Das heißt jetzt nicht einfach, gebt euer Bestes, sondern suchet der Stadt Bestes. Von den etlichen Möglichkeiten, die sich im Engagement in unserer Stadt, in Gesellschaft, Kultur und Politik bieten, möchte ich etwas herausgreifen, was auch zu dem Auftrag gehört, den Gott uns als Nachfolger Jesu gegeben hat, nämlich den Glauben an ihn zu bezeugen. Wie wir in der Schriftlesung gehört haben, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das kann auch über die Stadt hinausgehen. Das ist jetzt die Stelle, wo ich den Predigtext verlasse und auf einige Aspekte dieses Weitergebens eingehen. Ich muss sagen, dass das angeregt war durch eine Predigt von Gary Mendelsohn, die ich im Internet gehört habe. Ich habe die dann mit meiner Frau mal angehört und da sagte sie, also weißt du, es wäre eigentlich gut, wenn es das mal auf Deutsch gäbe. Ja, und ich habe mich mit ihm mal in Verbindung gesetzt und habe seine Ausarbeitung dann meiner zugrunde legen dürfen. Wenn wir versuchen, das Evangelium in unserer Umgebung bekannt zu machen, das weiterzugeben, dann erfahren wir oft Ablehnung von Menschen. Oder man stellt uns Fragen, die wir nicht beantworten können. Und wenn wir antworten, haben wir manchmal den Eindruck, irgendwie haben wir uns um Kopf und Kragen geredet. Und wer das schon mal erlebt hat, weiß, wovon ich spreche und wie man sich dabei fühlt. Wir können uns folgende Situation einfach mal vorstellen. Stell dir vor, du bist der einzige entschiedene Christ auf einer Familienfeier. Eventuell sitzt da der Cousin zweiten Grades, der immer gerne mal die Leute so ein bisschen anpiekst, dir genau gegenüber. Und irgendwann wendet er sich an dich und sagt, du bist doch einer von diesen bibelgläubigen Christen, lass mich dich mal was fragen. Unser Tantchen, das nicht an Jesus glaubt, aber ein anständiges Leben führt, wenn die stirbt, meinst du, die kommt in die Hölle? Inzwischen ist es alles ruhig, alle gucken auf dich und zumindest kommt es dir so vor. Du kennst deine Bibel, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Wenn du mit deinem Munde bekennst und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Jetzt stehst du da als Botschafter Christi, Sprachrohr Gottes. Was sagst du? Schluckst, sagst, ja, das glaube ich. Wenn du unmittelbar danach eine Meinungsumfrage machen würdest, was würdest du da hören? Ja, verurteilend, engstirnig, gesetzlich, intolerant. Das wären wahrscheinlich noch die schmeichelhaftesten Titel, die man so hört. Erstaunlicherweise findet sich keiner davon unter den Früchten des Geistes, die man eigentlich an uns finden sollte. Wer das dann schon einmal erlebt hat, geht dann in Zukunft solchen Situationen eher angstvoll aus dem Wege. Wie wäre es stattdessen, mal einen Moment stillzuhalten, innezuhalten, wenn solche Verbalgranaten gezündet werden? Ein Problem unserer Zeit ist es, dass man das Gefühl verloren hat, wann es ratsam ist, erst einmal zu schweigen. Ein englisches Sprichwort sagt, besser einen Moment schweigen und eventuell für einen Trottel gehalten zu werden, als gleich den Mund aufzumachen und jeden Zweifel daran auszuräumen. Gary Mendelsohn hat dann 5 Punkte angeführt, die uns in solchen Situationen ermutigen können, und hat Werkzeuge an die Hand gegeben, mit solchen Situationen besser umzugehen. Das hat mich wirklich angesprochen. Das fand ich interessant, damit wir den wunderbaren Gott, dem wir dienen, recht widerspiegeln können. Die erste Ermutigung: Die Wahrheit hat von der Lüge nichts zu befürchten. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb wir uns in unserer Kultur so viel Toleranz erlauben können. Geht mal in muslimische oder kommunistische Länder, und mittlerweile ziehen die Hindus und die Buddhisten auch nach, und sucht diese Toleranz und Meinungsfreiheit. Irrtum kann die Gegenwart von Wahrheit nicht aushalten. Die Lüge kann nur in der Abwesenheit von Wahrheit bestehen. Lass dich dadurch ermutigen. Halte dir diese Tatsache vor Augen. Du kennst die Wahrheit, die einzige Wahrheit, auch wenn das heute sehr relativiert wird. Fühle dich geehrt, in solch einer Situation für die Wahrheit Zeugnis ablegen zu dürfen. Es ist ein Geschenk in einer ablehnenden Welt. Die zweite Ermutigung: Der einzige Gott, um den du dich kümmern musst, ist dein Gott, der Gott der Bibel, der christliche Gott. In Psalm 14, Vers 1 heißt es: Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Wer ist also töricht? Vielleicht doch der, der spricht, es ist kein Gott. Spricht der Vers über Atheisten? Ich glaube, nicht notwendigerweise. Wenn die Bibel von Gott spricht, dann von dem alleinigen Gott, dem dreieinigen Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Vater Jesu. Der Tor ist also der, der die Existenz dieses Gottes leugnet. In diesem Sinne werde ich im Folgenden ab und zu den Begriff ungläubig oder Ungläubiger gebrauchen. Ich meine das nicht abqualifizierend, sondern so wie das eventuell vom Islam gebraucht wird, sondern einfach als ein Begriff, damit ich das nicht jedes Mal umständlich umschreiben muss. Ich will damit wirklich nicht abqualifizieren, sondern einfach: einer, der nicht glaubt, ist ja in gewisser Weise irgendwie ungläubig. Er glaubt einfach nicht oder noch nicht an den Gott der Bibel. Er mag eventuell sogar an andere Götter glauben, Vishnu, Brahma, Allah oder wer da in dem Garten existiert. Wenn also jemand sagt, er glaube nicht an Gott, dann frage ihn, was oder wen er damit meint, an was für einen Gott er nicht glaubt. Es kann sein, dass du an den Gott ebenfalls nicht glaubst. Und gehe nicht in die Falle, einen allgemeinen Gottglauben zu verteidigen, einen Glauben an ein höheres Wesen, den Herrn da oben, die höhere Macht. Erstens, wenn du das tust, das nicht zu verteidigen, dann hältst du dich aus einer Menge Diskussionen heraus um ein Gottesbild, das mit dem Gott der Bibel gar nichts zu tun hat. Zweitens ist es im Grunde Zeitverschwendung, so ein allgemeines Gottesbild zu verteidigen. Selbst wenn die Person sich überzeugen ließe, dass es ein höheres Wesen gibt, ginge er doch verloren, weil er nicht an den eingeborenen Sohn Gottes glaubt, wie es in Johannes 3, Vers 18 steht. Die dritte Ermutigung für solch eine Situation: Auch wenn es so aussieht, Gott steht nicht vor Gericht. C.S. Lewis wird zitiert mit der Aussage: Der Mensch im Altertum näherte sich Gott, wie ein Beschuldigter sich seinem Richter nähert. Der moderne Mensch sieht sich in der umgekehrten Rolle. Gott ist auf der Anklagebank, er selbst ist der Richter, ein durchaus freundlicher Richter. Wenn Gott gute Gründe vorweisen könnte, Leid und Kriege zuzulassen, ließe er sich dazu herab, ihm zuzuhören. Es könnte sogar sein, dass das Verfahren mit Gottes Freispruch endet. Das Entscheidende aber bleibt: Der Mensch ist auf dem Richterstuhl und Gott auf der Anklagebank. In genau diese Situation möchte dich dein Gegenüber bringen, dass du dich als Anwalt, als Strafverteidiger Gottes fühlst und er als Richter präsidiert und Gott anhand seiner eigenen intellektuellen und moralischen Maßstäbe beurteilt. Jesus ist kein einziges Mal auf die Aufforderung seiner Gegner eingegangen, sich vor ihnen zu rechtfertigen. Der Schöpfergott unterwirft sich nicht der moralischen und intellektuellen Beurteilung seiner Geschöpfe. In den meisten Fällen sucht dein ungläubiges Gegenüber nicht nach einer Antwort. Er möchte Gott verdammen, um sich selbst zu rechtfertigen nach dem Motto: Mach den Richter unmöglich und verhindere so sein Urteil. Wenn also jemand so den Charakter Gottes in Frage stellt, dann widerstehe dem Drang, Gott zu verteidigen. Geh stattdessen einen Schritt zurück und frage dich, nach welchen Maßstäben dein Gegenüber seine Bewertung durchführt und ob er die Autorität und Universalität hat, die Handlungen und Motive Gottes wirklich zu beurteilen. Bei genauer Betrachtung wohl kaum, und in so einem Fall würde er auch keine Antwort verdienen. Wenn du in die Rolle als Anwalt Gottes gedrängt werden sollst, lass es nicht zu. Jesus tat es nicht und du brauchst es auch nicht. Als ich das gehört habe, habe ich irgendwie so gesagt, ja, irgendwie ist das klar. Wir sind in diesem Verfahren als Zeugen berufen, aber nicht als Richter und auch nicht als Anwalt. Wir müssen Gott nicht verteidigen und wir müssen den anderen nicht verurteilen. Die vierte Ermutigung: Auch du stehst nicht vor Gericht. Ich lese dazu 1. Korinther 2, Vers 14 bis 16. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Beim Richten oder Beurteilen in diesen Versen geht es nicht um ein sich über den anderen erheben oder den anderen gering machen, sondern um die Beurteilung der Qualität von etwas. So ein Stiftung Warentest vielleicht oder etwas, was wir im Alltag täglich tun. Im Restaurant, wo wir sagen, das Essen schmeckt mir besser als ein anderes, oder wir beurteilen, wir ordnen ein beim Essen oder bei der Kleidung. Also heute habe ich mich für die Krawatte entschieden, ich hoffe, die passt. Ja. Hier geht es um die Beurteilung der geistlichen Qualität von etwas und die Bibel traut uns das zu, dass wir in der Lage sind, die Qualität von Lebensphilosophien zu beurteilen, weil wir als Christen in der Lage sind, Dinge geistlich zu beurteilen. Und wir haben dazu einen absoluten Standard. Dabei geht es nicht um unsere Meinung, sondern wir haben das Wort Gottes und daran können wir alles messen. Und wie es in dem Vers heißt, den ich eben gelesen habe, wir haben Christi Sinn. Das unterscheidet uns von unserer Umgebung und von dem natürlichen Menschen. So sagen uns diese Verse auch, dass ein nichtgläubiger Mensch unseren Glauben gar nicht richtig beurteilen kann, weil er nicht in der Lage ist, geistliche Dinge zu beurteilen. Schonungslos bezeichnet die Bibel solche Menschen als geistlich tot. In Epheser 2, Vers 1 heißt es, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Oder in Kolosser 2, Vers 13, und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden. Es klingt etwas makaber, aber was für eine gültige Bewertung kann ein Toter abgeben? Halte dir das vor Augen, ohne dabei hochnäsig zu sein. Weil du durch Jesus geistlich lebendig geworden bist, hast du die Fähigkeit, Dinge in einer Weise zu beurteilen, zu der der Ungläubige nicht in der Lage ist. Stell dir mal vor, ich meine, wer sich für Jesus entschieden hat, merkt, dass er in seinem Leben jetzt Dinge anders beurteilt und bewertet, als er es noch vorher getan hat. Wir haben eine neue geistliche Natur bekommen, die uns das ermöglicht, Dinge aus einer geistlichen Sicht zu sehen, die wir vorher nicht hatten. Und in der Situation ist unser Gegenüber noch. Das ist keine Sache des Intellekts oder der Schulung, sondern das kann jeder mit egal welchem Bildungsabschluss und Niveau auch merken, dass er eine Fähigkeit hat, Dinge geistlich zu beurteilen. Also keine Sache für Hochnäsigkeit oder Arroganz, sondern in Demut einfach eine Festigkeit und Überzeugung zu haben und darf dir helfen, in der Auseinandersetzung mit Menschen, die nicht glauben, diese stille Zuversicht zu haben. Die fünfte Ermutigung: Nicht du musst antworten, sondern der Geist Gottes in dir wird es tun. Erinnere dich an den festen Glauben Davids, als er dem Riesen Goliath gegenübertrat. Er konnte es einfach nicht fassen, wie dieser Philister den großartigen Gott Israels, der auch Davids Gott war, verhöhnte. Er traute es Gott zu, ihn vor ihm zu erretten, wie er es schon auf dem Feld vor Löwen und Bären getan hatte und dies jetzt vor Saul bezeugt hat. Hab einfach dieses Vertrauen auf Gott. Schau nicht auf dich und deine Möglichkeiten. Wenn dir solche Anschuldigungen entgegengeschleudert werden, rechne mit seinem Beistand. Und bevor du einfach reagierst, halte dich einen Moment zurück und halt dir einfach mal Folgendes vor Augen. Der Gott, dem du dienst, der erschuf auch die Vernunft deines Gegenübers und gewährte ihm die Fähigkeit, ihn törichterweise abzulehnen. Der Gott, dem du dienst, erschuf die Ordnung und Natur des Universums, die Wissenschaften und das Gesetz der Logik, von der der Ungläubige meint, dass er sie benutzen kann, um zu beweisen, dass es Gott nicht gibt. Also die gleichen Prinzipien, die der Mensch benutzt, um Gott abzulehnen, hat Gott selber geschaffen. Der Gott, dem du dienst, ist der dritte Punkt, erschuf eben die ethische Grundlage, in dem, was in seinem Wort gegeben ist, nachdem wir uns richten, die der Mensch nutzen will, um Gottes Handeln moralisch zu bewerten. Man kann das mit einem kleinen Kind vergleichen, was auf dem Schoß seines Vaters sitzt und diesem plötzlich mit aller Kraft eine runterhaut. Der kann das nur tun, weil er auf dem Schoß sitzt. Wenn der nebenstehen würde, der käme gar nicht bis dahin. Und so ist das auch. Gott hat dem anderen die Möglichkeit gegeben, sich gegen ihn zu wenden oder diese Argumente ins Feld zu führen. Das, wenn wir uns das vor Augen halten in so einem Gespräch, kann uns das helfen, ruhig zu bleiben. Gott ist da schon selbst mit dabei. Und halte dir zudem vor Augen, wenn deinem Gegenüber wirklich bewusst wäre, welchen Gott er hier angreift, dann würde er wahrscheinlich demütig seinen Mund halten. Aus dieser Predigt habe ich einen wichtigen Tipp abgeleitet im Umgang mit solchen Situationen. Lerne, gute Fragen zu stellen. Mendelssohn zitiert Michael Ramsden, den Direktor des Oxford Center of Christian Apologetics. Ah, ein tolles Wort. Apologetik ist die Verteidigung einer Weltanschauung oder des Glaubens. Und dabei geht es nicht nur darum zu lernen, Antworten auf die Fragen der Leute zu geben. Es bedeutet ebenso, die Antworten der Leute in Frage zu stellen oder die Frage selbst zu hinterfragen. Ich lese das nochmal. Es bedeutet nicht nur darum zu lernen, Antworten auf die Fragen der Leute zu geben. Es bedeutet ebenso, die Antworten der Leute in Frage zu stellen oder die Frage selbst zu hinterfragen. Wenn du also erfolgreich deinen Glauben bezeugen willst, lerne, gute Fragen zu stellen. Ich habe irgendwie so mal verinnerlicht, es ist unhöflich, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Ich muss mich davon auch irgendwie lösen. Wenn du Christus ehren willst, unter aller Ablehnung, lerne, gute Fragen zu stellen. Wenn du vermeiden willst, in die Bredouille zu geraten, und es gibt Situationen, wo du, egal welche Antwort du gibst, es kommt irgendwas Komisches dabei raus. Und du kannst dir schon mal ein bisschen merken, wenn du merkst, dass du auf eine Frage nur eine Antwort geben kannst, die eigentlich nicht dem entspricht, was du sagen möchtest, da stimmt irgendetwas mit der Frage nicht. Lerne, gute Fragen zu stellen. Zum Beispiel sehen wir das in der Bibel, als Hiob seine Fragen an Gott hat und seine Freunde ihm Ratschläge geben, mit denen er gar nichts anfangen kann. Irgendwann antwortet Gott ihm selbst und zwei Kapitel lang bombardiert er Hiob mit Fragen. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Und nach zwei Kapiteln ist Hiob eigentlich schon angezählt und sagt, okay, ich habe es kapiert, ich schweige. Und Gott macht nochmal zwei Kapitel lang mit Fragen weiter. Und dann beugt sich Hiob wirklich Gottes Souveränität und erkennt ihn an und spricht ihm neu sein Vertrauen aus. Und dieser Hiob wird dann über die Maßen gesegnet und dient noch als Fürsprecher für seine Freunde. Wenn wir von ungläubigen Personen mit Fragen gelöchert werden, dann tun diese eigentlich das Gleiche wie der Hiob. Sie richten moralische Beschwerden gegen Gott. Und was tun wir? Wir springen in die Bresche und versuchen, Gott zu rechtfertigen. Machen wir es lieber wie Gott. Stellen wir Fragen, gute Fragen. Jesus ist uns ein wunderbares Vorbild darin, gute Fragen zu stellen. Wenn er nach seiner Autorität gefragt wurde, wie reagierte er? Er antwortete aus einer Position der Autorität und stellte Fragen. Als die Pharisäer seine Autorität bezweifelten, ich will euch auch etwas fragen, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Als er herausgefordert wurde wegen einer Heilung am Sabbat, was ist einfacher zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und gehe? Als er gefragt wurde, wie man das ewige Leben erhebt, was steht im Gesetz, was liest du? Als er in Bezug auf die Steuer gefragt wurde, wessen ist das Bild und die Inschrift und so weiter und so weiter. Worauf will ich also hinaus? Wenn du mit Anschuldigungen gegen den christlichen Glauben konfrontiert wirst, was sollte deine erste Reaktion sein? Stelle gute Fragen. Betrachten wir dann vor diesem Hintergrund, wie das Gespräch vorhin auf dieser Familienfeier anders ausgehen könnte. Antworte zum Beispiel mit einer Frage. Stell dir vor, ich würde eine Meinungsumfrage mit einer einzigen Frage machen. Wenn es einen Himmel gibt, wie kommt man da rein? Was würdest du antworten? Stelle die Frage hypothetisch, sodass jeder, auch ein Atheist, sie beantworten könnte. Wie würde dein Gegenüber dieser Cousin zweiten Grades antworten? Eine Möglichkeit wäre, er sagt, ein guter Mensch sein. Viele Menschen würden antworten, dass gute Menschen in den Himmel kommen. Habe ich früher eigentlich auch gedacht. Ich habe dann auch mich mit der zweiten Frage beschäftigt. Wenn man gut genug ist, kommt man rein. Wie viel Gutsein ist also für das Tantchen oder wen auch immer gut genug, um reingelassen zu werden? Um das zu illustrieren, erzähl ihm die Geschichte vom reichen Jüngling. Was hat der, Jesus, gefragt? Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Das heißt so viel, du bist gut und du hast ewiges Leben. Was muss ich also tun, um das auch zu bekommen? Was sagt Jesus? Glaube an mich? Nein, er antwortet mit einer Frage. Was nennst du mich gut? Um alle Unklarheiten zu beseitigen, beantwortet er die Frage selbst. Nur Gott allein ist gut. Wenn du gut bist, kommst du in den Himmel, aber nur Gott ist gut. Also, wer kommt in den Himmel? Niemand. Dein Antrag auf die Aufnahme in die Dreieinigkeit ist hiermit abgelehnt. Minimalanforderung nicht erfüllt. Du meinst, die alte Dame ist gut genug, um in den Himmel zu kommen? Auf welcher Basis stellst du diese Annahme? Wie gut ist gut genug? Weißt du alles über das Tantchen, alle Taten und Gedanken? Wenn du nicht alles über eine andere Person wissen kannst, was macht dich sicher, die Rolle als Universalrichter auszuführen? Hast du die Autorität und Universalität, einen Standard für Gutsein zu bestimmen, der Menschen den Zugang zum Himmel sichert? Der Einzige, dem ich zutraue, das beurteilen zu können, ist Gott selbst. Wenn also niemand auf Basis seines eigenen Gutseins in den Himmel kommen kann und Gott aber jemanden im Himmel haben möchte, wovon ich überzeugt bin, dann kann das nur auf einer anderen Basis als unserem Gutsein erfolgen. Also lass mich dir die gute Botschaft erzählen, dass Gott selbst einen Weg bereitet hat, wie wir dorthin kommen können, auch wenn unsere eigene Güte dafür nicht ausreicht, nämlich durch Jesus Christus. Habt ihr gemerkt, wie durch gute Fragen die Situation sich gedreht hat, auch wenn das jetzt eine hypothetische Situation war? Aber in dieser Situation hast du dann die Chance, das Beste, was du hast, weiterzugeben. Ja, ich beende meine Predigt einfach an diesem Punkt, sonst wäre die Zeit vielleicht noch weiter überschritten. Und ich lasse das auch bewusst offen, vielleicht kann man noch weiter über gute Fragen ins Gespräch kommen oder sich durch diese Ermutigungen einfach im Gespräch auch mal leiten lassen und ja, wir gemeinsam lernen, wie man in solchen Gesprächen umgehen kann. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.